Wo ich aber noch ein bisschen was zu sagen will, ist, warum ist denn das zu so einer Orgie geraten? Warum denn diese außerordentliche wechselseitige Beweihräucherung von Glaube und Macht? Meine Antwort darauf ist erstmal ganz billig. Dann gibt es offenbar bei der Macht einen außerordentlich hohen Bedarf an dieser Sorte Denkungsart. Dann ist ihnen es viel wert, dafür zu sorgen, viel von dieser Sorte idealistischer, überhöhter Gefolgschaftstreue, Zustimmung zu organisieren und auf die Mühlen der Politik zu lenken. Mit der idealistischen, überhöhten Zustimmung meine ich dieses Gedankengut der Zustimmung. Ganz grundsätzlich glaube ich dabei daran, dass ich bei einer guten, im letzten guten Nation dabei bin. Dass ich bei einer im letzten gut begründeten Sache dabei bin. Wo kommt der Bedarf her, das so zu schätzen und so zu fördern? Meine Meinung ist die, offenbar wissen die politischen Führer der westlichen Welt, dass sie die Gang und Gäbe Zustimmung ihrer Bürger, die übliche, die nicht so überhöhte Zustimmung ihrer Bürger, kräftig überstrapazieren mit ihrer Politik. Die übliche Zustimmung ist die, dass die Leute sich berechnend in die Verhältnisse fügen. Dass sie halt sagen, es bleibt mir doch nichts anderes übrig, es ist doch unrealistisch, an was anderes überhaupt zu denken, als ich muss mich nach der Decke strecken und mein Geld verdienen. Ich muss zurechtkommen. Diese Haltung, die sagt, es nutzt ja nichts, alles andere sind Flausen, dieses sich immer wieder bekräftigen, das berechnende Denken schon das Richtige und einzig Vernünftige und Realistische ist, auch wenn die Rechnungen in der Regel nicht besonders gut ausgehen, ja, das ist eigentlich so die Gang- und Gäbe-Zustimmung im Kapitalismus und im bürgerlichen Theater. Weil der Umkehrschluss heißt ja immer, solange Leute sich so berechnend zu der Sache stellen, haben sie im Prinzip das zustimmende Urteil, dass man mit der so umgehen kann. Dass das eine Bedingung für eigene Berechnungen ist. Dass das sogar so etwas wie ein letztlich kalkulierbares und brauchbares Lebensmittel für einen ist. Das ist eigentlich die Gang- und Gäbe-Zustimmung zum Kapitalismus und auch zu seiner politischen Organisationen. Und offenbar verlassen sich politische Führer heutzutage nicht gerne im Wesentlichen auf diese Gang- und Gäbe-Zustimmung zu ihrem Laden. Und das wundert mich wiederum nicht. Alle diese westlichen Nationen, deren Führer da nach Rom gepilgert sind, haben zwei Programme in der Mache, die diese berechnende Zustimmung des Bürgers, diese bürgerliche Kalkulation mit den bürgerlichen Lebensverhältnissen, wirklich überstrapazieren. Ja, wenn alle eine Krisen- und Standortkonkurrenz als Programm durchziehen und da dauernd sagen, der bislang übliche Lebensunterhalt, die bislang üblichen Verdienstmöglichkeiten, die bislang üblichen Arbeitszeiten, sind nicht länger hinnehmbar. Man kann das auch auf Lateinisch sagen. Reform, 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 Reform. Dann ist es eine Sorte Politik, die entzieht in der Tat dem normalen berechnenden Gehorsam erklärtermaßen ein wenig die Berechnungsgrundlage. Und fürs Mitmachen ist dann die überhöhte Gesinnung, aber allemal bin ich bei einem guten Laden dabei, umso unentbehrlicher. Und auch das zweite Programm, das die imperialistischen Staaten da in der Mache haben, Bei den Amerikanern heißt es Kampf gegen den Terrorismus, Krieg gegen den Terrorismus. In Europa heißt es Kampf gegen den Terrorismus. Ist eine Sorte Politik, die bricht mit so einer Vorstellung eines schlichten staatsbürgerlichen Gehorsams. Ach, das geht schon alles seinen Gang. Nach der Seite hin ist es sogar so, dass diese christlich-abendländische Denkungsart, die da in diesen Feiern so gefeiert wurde, gleich direkt ein Beitrag zu dem Programm ist. Denn dieser Kampf gegen den Terrorismus ist ja immerhin einer, wo die imperialistischen Staaten dieser Welt einen Feind definiert haben, der kein staatlicher Feind ist, nicht ein anderer Staat, sondern wo sie aufräumen wollen mit einer politischen Gesinnung unterhalb des staatlichen Gewaltapparats, die unzufrieden ist mit den USA, die unzufrieden ist mit den westlichen Staaten, die unzufrieden ist mit den westlichen Geschäftskonditionen. Das alles ist in den Verdacht des Terrorismus geraten, seit da ein paar Radikalinskis auch mal ordentlich zugeschlagen haben. Und das ist eine Sorte Krieg, die fasst ja nichts Geringeres ins Auge, als wirklich mit einer Gesinnung aufzuräumen. Das ist sozusagen jetzt eine kleine Ankündigung fürs wahrscheinlich nächste Thema. So kommt es doch auf, dass die wirklich den Menschen aus dem islamischen Kulturkreis hinterhersteigen. Weil die Staaten dieser westlichen Hemisphäre diesen Kulturkreis überhaupt in den Verdacht gebracht haben, Sumpf einer anti-westlichen Gesinnung, die zu Terrorismus führt, zu sein. Wer so einen Krieg führt und sein Volk in eine solche Front stellt, der entdeckt sehr viel Brauchbares daran, mit diesem Volk sich ideell zusammenzuschließen in Form einer, wir gehören alle einer gemeinsamen guten Denkungsart an. Was uns eint, ist die christlich-abendländische Gesinnung. So erkläre ich mir diesen doch etwas außergewöhnlichen Bedarf an idealistischer Zustimmung zur weltlichen Macht, die sich da dieses Forum produziert hat. Das wäre mein zweiter Punkt. Einen dritten habe ich noch, den kündige ich erstmal an. An vorderster Front für dieses Theater haben sich ausgerechnet Leute verdient gemacht, die von Berufs- und Selbstbewusstsein die Zuständigen für kritischen Geist sind, Journalisten und Wissenschaftler. Und deren Stilblüten möchte ich am Schluss noch mal ein bisschen würdigen, was die da angerichtet haben. Gut, ihr könnt mich immer unterbrechen. Ne? Sonst labere ich einfach immer weiter.
Das habe ich gerade vorgesetzt.
Nee. Wo habe ich den? Wo ist der Soziologe? Da ist der Soziologe.
Ich habe vorher noch was zu dem modernen Katholik. Also wie der da Übergang geht. Du hattest vorhin gesagt, da hattest du noch den Blüm zitiert, Rom macht, erzählen, was es will, wir bleiben katholisch. Ein Beispiel dazu, der Papst wettert gegen Kondome und damit gegen Verhängnis und Verhütung überhaupt.
Jetzt kam der Bart schon ziemlich nah.
Er leistet sich ja damit einen Standpunkt, dass er den Menschen degradiert zu sowas wie einem Kanickel, weil er ja nicht will damit, dass die Lust vom möglichen Folgen getrennt wird. Man kann sagen, wenn es solche Seuchen gibt wie AIDS, geht er und predigt er dazu, über Leichen zu gehen. Der moderne Katholik stellt sich jetzt so dazu, dass er sagt, naja, an dem Punkt bin ich zumindest praktisch, vielleicht auch sogar per Äußerung, nicht seiner Meinung. Der Kondom, schrägstrich die Pille, ist auch bei mir im Haushalt zu finden und findet da seinen Zweck. Gleichzeitig ist es so, deswegen bleibt der Katholik ja Katholik in seiner Modernität, bricht er nicht deswegen gegen den Papst. Man konnte das ja auch zum Anlass nehmen, gegen diesen Standpunkt zu hetzen, weil er ist ja also besonders in der zweiten Abteilung doch ziemlich zynisch, würde ich doch mal behaupten. Ja, warum macht er das nicht? Das ist mir viel zu flott gegangen und da fehlt mir noch was.
Ja, meine Auskunft war die, weil auch der Gläubige an der Denkungsart überhaupt, an dieser sinnstiftenden Denkungsart überhaupt. Es gibt eine höhere Fügung, die die Welt auf dem richtigen Kurs hält. Es gibt eine höhere Führung, die einem selber sagt, wo es lang geht. Die spendet einem die guten Gründe, an die man sich halten kann. Also an dieser Sorte moralischen Denken und an dieser Sorte Sinndenken über die Welt hängt der offenbar hauptseitig, sodass er die Glaubensinhalte schon als Christ ein wenig zur Spielmasse dieses Standbeins seiner Denkungsart macht. Insofern sind auch Gläubige letztlich bloß moralische Knalltüten. Nur dann kommst du auf diese Idee. Es gibt übrigens die anderen, die von der anderen Seite sich ranrobben. Und also Politiker werden im Wahlkampf immer gefragt, ob sie an Gott glauben. Und die sagen, naja, so eigentlich ab Personam nicht, aber im Prinzip schon. Jetzt merkst du, da ist die Schnittmenge. Und das ist offenbar das Standbein der Denkungsart. Und ob man das jetzt mit dieser Dreieinigkeit, das ist auch wirklich nicht einfach zu verstehen. Ob man das jetzt so im Detail kennt, also mir haben sie das immer als Bild klar gemacht. Die haben drei Kerzen angezündet, in einer Flamme zusammengeführt und haben gesagt, siehst du, es gibt sie. Ja, Logo! Das ist dann offenbar nicht so wichtig. Nur eine kleine Korrektur. Man soll den Christen nicht so eine materialistische Denkungsart unterstellen. Das ist nicht so mit deinem Kanickel. Der Christ hat eine falsche Vorstellung vom Kanickel. Der meint nämlich, das Kanickel sei ein Wesen, das die Lust von der Sittlichkeit trennt. Und nur um der Lust willen rammelt. Weshalb der Rammler auch Rammler heißt. Und damit sich der Mensch übers Kanickel erhebt, soll er zeugen. Also so denken die, aber naja.
Mein Bild mit dem Kanickel ist in die Hose gegangen, aber das will ich nicht.
Du hast halt ein bisschen den Idealismus dieser Denkungsart nicht getroffen. So geht die. Damit es sich bei diesem körperlichen Akt um einen sittlichen handelt, muss ein Kind rauskommen. Das arme Bams. Frucht einer Sittlichkeit. Das hat es dann davon. Und damit wird es, bis es erwachsen ist, gequält. Das kann ich euch versprechen.
Darstellung, wie Sie noch Arbeitszeiten zwischen Staat und Kirche. Dass quasi die Predigen dürfen, solange sie nicht auf Konsequenz ihre Predigt so. Also da ist das vielleicht ein Zacken in Schärfe, weil im Grunde genommen es ist nicht so, dass der Staat im Zaum halten muss. Er tut so, als ob er die Verkörperung dieser Moral wäre. Als Staatsgewalt. Nicht so, dass sie nur die Grenzen zeigen. Das ist eigentlich eine Arbeitsteilung. Das ist doch die Darstellung der Moral in dieser Richtung auch gebracht. Die Nützlichkeit hat diese Predigt. Wie ist das denn?
Ja, das tut er. Aber es gibt auch immer die Differenz und das ist im Übrigen auch die Kunst. Der Staat beruft sich dann auf die Kirche, sagt aber, er sei noch für viel mehr zuständig als die Kirche, nämlich er muss ja allen moralischen Gesichtspunkten in seiner deutschen Gemeinde Rechnung tragen. Das ist so sein Trick. Und Arbeitsteilung, ja, im Ergebnis ist es eine Arbeitsteilung, aber nicht übertreiben. Es gibt auch Ärgernisse zwischen Staat und Kirche bis heute. Interessant ist allerdings, wo die angesiedelt sind. Meine Behauptung war ja, das gelungen eingerichtete Verhältnis der Kirche zum Staat ist dann der Fall, wenn die Kirche auf die Gültigkeit ihrer moralischen Richtsprüche verzichtet, aber sehr darauf beharrt, als Lohn dafür ihre staatliche Lizenz als Richteramt, als sittlich-moralische Instanz zu bekommen. Und an der Stelle gibt es immer auch mal Knatsch zwischen Staat und Kirche. Da kann man sich als Staatsmann Kirche schnell auch mal zum Nörgler machen. Da passen Sie drauf auf, ob der Staat die Lizenz der Kirche, also als moralisierende Instanz, ob der die aufrechterhält und würdigt und zur Not auch mal ein bisschen finanziell schmiert. Ja, das ist auch unbestritten. Dass politisches Agitieren immer, übrigens auch ein bisschen papstmäßig, zu Werke geht. Nämlich die neuesten Taten der Politik, wenn die agitieren dafür, als Ausfluss der gültigen Staatsmoral zu deuten. Ja, das stimmt.